ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Abend.
Mit diesen Themen: Wadefuhl in der Ukraine. Der deutsche Außenminister diskutiert mit Studenten in Charkiw und zeigt sich beeindruckt. Dann der Streit um die Pflegereform. Der neue Gesundheitsminister will doch nicht bei pflegenden Angehörigen sparen. Und Gedenken in Solingen. Die Stadt erinnert an die Opfer des islamistischen Attentats vor genau 2 Jahren. Das Wetter: die Nacht wird kühl bei 12 bis 4 Grad, aber morgen wieder trockener Spätsommer und bis 26 Grad warm. Im Studio ist Christian Wagner. Schönen guten Abend. Außenminister Wadefuhl ist in der Ukraine, auch heute noch. Denn anders als bei vielen anderen Besuchen europäischer Unterstützer ist Wadefuhl gestern Abend geblieben, ist heute sogar nach Charkiw gefahren, dort, wo die ukrainischen Soldaten den Soldaten Russlands gegenüberstehen. Unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet über die Reise des Außenministers.
Charkiw liegt im Osten der Ukraine, etwa 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Das habe man gespürt, sagte Wadefuhl vor Ort.
Auf der Herfahrt haben wir gesehen, dass dieser Landstrich wirklich vom Krieg gezeichnet ist. Zerschossene Tankstellen, Panzersperren, Fahrzeugkontrollen.
Der Außenminister diskutierte mit Studenten der örtlichen Karasin-Universität. Er nahm an einer staatlichen Zeremonie teil und besuchte ein Kraftwerk. Letzteres, weil Russland vor dem Winter wohl wieder versuchen wird, die Energieinfrastruktur der Ukraine lahmzulegen. Ihn habe der Widerstandswille der Menschen beeindruckt, sagte Wadefuhl.
Die Universität fängt im 5. Jahr des Krieges den Präsenzunterricht wieder an. Anstatt zurückzuweichen, kehrt man zurück.
Wadefuhl wiederholte, Deutschland müsse weiter an der Seite der Ukraine stehen, die nicht nur ihre Freiheit gegen Russland verteidige, sondern die Freiheit Europas. Ein wichtiger Besuch, kommentierte der Leiter der Militärverwaltung im Bezirk Charkiw, Oleg Sinjehubov. Das ist ein sehr wichtiges Signal, dass Charkiw lebt und leben wird. Es ist für uns wichtig, dass Menschen hierher kommen, uns unterstützen, damit Charkiw sich weiter verteidigen kann. Das ist wichtig für die Resilienz der Stadt und unserer Leute und natürlich, damit hier in Zukunft Investitionen getätigt werden. Die Ukraine begeht am Montag ihren 35. Unabhängigkeitstag. Einige ausländische Gäste sind aus diesem Anlass bereits in Kiew eingetroffen. Die Ukraine hofft bei Gesprächen am Montag auf weitere Hilfszusagen der Partner, vor allem für die Flugabwehr. Präsident Selenskyj sagte, er habe für den kommenden Winter um 300 Abfangraketen für das US-System Patriot gebeten. Die Ukraine braucht es, um sich gegen russische ballistische Raketen zu verteidigen. Allerdings haben die weltweiten Bestände an Abwehrraketen für das Patriot-System zuletzt deutlich abgenommen, wegen des Kriegs gegen den Iran.
Ja, und ein Ende dieses Kriegs ist auch nicht abzusehen, so gerne US-Präsident Trump den Konflikt mit dem Iran wohl beenden würde. Zuletzt hat er es mit der Drohung versucht, er werde die vernichtendste Wirtschaftsoperation aller Zeiten gegen den Iran lostreten. Die Führung in Teheran gibt sich, wie zu erwarten, recht unbeeindruckt und erwidert Trumps Drohung, ebenfalls mit dem Hinweis, man werde auch gegen Unterstützer der Gegenseite vorgehen. Aus dem ARD-Studio Istanbul, Tina Fuchs.
Irans neu ernannter oberster Sicherheitsberater Mohsen Rezai sagte im iranischen Staatsfernsehen, Nachbarländer, die im Wirtschaftskrieg der USA gegen den Iran kooperierten, würden vom Iran als Feinde betrachtet und müssten mit Angriffen rechnen. Auch andere Transportwege für Öl als die Straße von Hormuz könnten vom Iran ins Visier genommen werden. Mehrere Golfstaaten prüfen derzeit zusätzliche Leitungen. Beispielsweise Saudi-Arabien verfügt bereits über eine Ölpipeline, mit der die Blockade teils umgangen werden kann. Zudem, so Sicherheitschef Rezai, hätte der Iran bisher lediglich Militärstützpunkte angegriffen. Aber Amerika hätte Erdöl und andere Firmen in der Region, die ebenfalls zum Ziel werden könnten. Wenn Trump die Sanktionen durchführt, sagte Rezai, wird unsere Antwort wie ein Erdbeben sein. Der US-Präsident hatte am Mittwoch wirtschaftliche Maßnahmen in Zitat nie dagewesenem Ausmaß angekündigt, die Finanzinstitute, Unternehmen, Flughäfen und Staaten treffen würden. Trump hatte andere Länder aufgefordert, sich den Sanktionen anzuschließen, um die iranische Wirtschaft gemeinsam zu blockieren. Am Montag sollen sie in Washington bekannt gegeben werden.
Wie geht es weiter mit der Pflege? Die Frage plagt die Älteren, die Pflege brauchen. Genauso wie ihre Angehörigen, also Kinder und Enkel. Pflege ist entweder sehr teuer oder für Angehörige so zeitaufwendig, dass viele im eigenen Job weniger arbeiten. Da hatte die Bundesregierung mit Plänen für Aufruhr gesorgt, die Rentenansprüche pflegender Angehöriger zu kürzen. Das will der neue Gesundheitsminister Linnemann jetzt aber korrigieren und die Pläne seiner Vorgängerin Warken entsprechend ändern. Oliver Fritzl aus dem BR24-Team.
Linnemann zufolge wäre es ein falsches Signal, den, Zitat, Alltagshelden Deutschlands den Rentenzuschuss zu kürzen. Es gehe hier um Menschen, die die Gesellschaft zusammenhalten. Der Gesundheitsminister sagt, viele in der CDU, CSU und SPD würden das ähnlich sehen. Wegen des Milliardendefizits in der Pflegeversicherung hatte Linnemanns Vorgängerin Warken geplant, den Zuschuss für die Rentenversicherung für pflegende Angehörige von 100% auf 70% zu kürzen. Das hatte für heftige Kritik gesorgt. Unterstützung für die geplante Kurskorrektur bekommt Linnemann von Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach. Sie sagt, pflegende Angehörige seien eine wichtige Säule, die man nicht schwächen dürfe. Auch die gesetzlichen Krankenkassen, Sozialverbände und die Stiftung Patientenschutz reagierten positiv.
Die Waldbrände in der Eifel seien auch eine Folge des Klimawandels. So deutlich hat es der Bundeskanzler gestern bei seinem Besuch im Waldbrandgebiet in der Eifel gesagt. Die größte Oppositionspartei im Bundestag, die AfD, hält das für übertrieben. Für ihn sei das ein ganz normaler Sommer gewesen, sagt der Co-Vorsitzende Chrupalla im ARD-Sommerinterview. Aus Berlin Benjamin Großkopf.
Chrupalla warf der Bundesregierung einen, Zitat, Klimahype vor, mit dem Ziel, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Chrupalla setzt nach eigener Aussage auf Anpassung, also zum Beispiel Klimaanlagen, vor allem für Seniorenheime und Krankenhäuser oder auf Kühlzonen in Städten. Die Frage sei aus seiner Sicht, so der AfD-Chef, ob sich die Menschen den Strom für Klimageräte überhaupt noch leisten könnten. 2 Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wollte sich Chrupalla nicht auf mögliche Bündnisse nach der Wahl festlegen und bekräftigte das Ziel der AfD, in dem Bundesland alleine zu regieren. Anders als AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund betonte Chrupalla, nach der Wahl mit den anderen Parteien sprechen zu wollen, die dazu bereit seien. Laut Umfragen liegt die AfD weit vor allen anderen. Klare Mehrheitsverhältnisse für eine Regierung zeichnen sich allerdings noch nicht ab. CDU, Linke, SPD und Grüne haben ausgeschlossen, mit der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD zusammenzuarbeiten. Chrupallas Co-Chefin Alice Weidel zeigte sich im ZDF überzeugt, dort die Regierung zu stellen und auch in weiteren Bundesländern. Nach Sachsen-Anhalt wird auch noch in Mecklenburg-Vorpommern und hier in Berlin gewählt.
Eine Blockade im Nah- und Regionalverkehr auf der Schiene ab Januar. Damit droht die Eisenbahnergewerkschaft EVG. Sie will damit Druck auf die Bundesregierung machen. Es müsse mehr passieren, damit die Angriffe auf Bahnbeschäftigte eingedämmt würden. Die Hintergründe hat Christine Kerler.
Die Eisenbahnergewerkschaft fordert konkrete Maßnahmen von der Politik. Härtere Strafen bei Übergriffen auf Bahnpersonal, mehr Bundespolizei in Fernzügen und an Bahnhöfen und eine gesetzliche Grundlage, um Tonaufzeichnungen von Bodycams gerichtsfest zu machen. Sollte bis Ende des Jahres nichts passieren, würden die Betriebsräte Dienstpläne ablehnen. Mit der Folge, dass Züge nicht besetzt werden könnten und stehen blieben. Bei besonderen Belastungen sei dieser Schritt juristisch abgedeckt, so Gewerkschaftschef Martin Burkhardt.
Wir halten das für ein notwendiges Mittel aufgrund der Sicherheitslage, die jetzt herrscht in den Zügen. Jeden Tag 5 bis 8 Übergriffe, das ist nicht mehr hinzunehmen. Die Zahlen im ersten Halbjahr sind leider gestiegen. Es gibt mehr Übergriffe wie im letzten Jahr und deswegen jetzt diese harte Maßnahme über die Dienstpläne eben einzugreifen, wenn sich politisch nichts ändert.
Nach dem Angriff auf einen Zugbegleiter in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz im Februar hatte Justizministerin Stefanie Hubig in Aussicht gestellt, einen Gesetzentwurf zum Schutz besonders gefährdeter Berufsgruppen anzupassen und auch Bahnmitarbeiter mit einzubeziehen. Bisher sind Rettungsdienste, Sanitäter, Feuerwehr und medizinisches Personal in dem Gesetz erfasst.
Es war ein Spätsommerabend im August vor genau 2 Jahren. Da waren in Solingen die Menschen auf den Straßen und Plätzen, um den Stadtgeburtstag zu feiern. Und dann hat ein Attentäter mit einem Messer wahllos Menschen attackiert. 3 Tote und 8 Verletzte musste die geschockte Stadt zählen. Der islamistische Attentäter ist gerade erst zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und Solingen erinnert heute an die Opfer. Von dort berichtet René Rabenschlag.
Es ist ein Tag der stillen Erinnerungen. Zum Gedenkgottesdienst in der Stadtkirche, die direkt am Tatort liegt, kommen etwa 150 Menschen.
Ich finde, es darf nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Vor allem kein Selbstmitleid, sondern Trauer um die Toten und Verletzten und keine fertigen Antworten.
Superintendentin Ilka Werner versucht, das zusammenzufassen, was die Menschen in Solingen beschäftigt. Sie suchen auch zwei Jahre nach dem islamistisch motivierten Messerangriff auf dem Stadtfest nach einem angemessenen Weg, mit dem Anschlag umzugehen.
Die Fragen, die dahinter liegen, wie kann sowas passieren, wie kann ein fröhliches Fest so umkippen, warum kommt jemand und will morden, die sind ja nicht weg.
In Solingen werden wieder große Feste gefeiert. Doch es gibt immer noch Menschen, die solche Veranstaltungen meiden. Lea Varroquier ist eine Überlebende des Anschlags. Sie ist gerade aus der Stadt weggezogen, auch um Abstand zu gewinnen. Doch für das Gedenken kehrt sie zurück.
Das ist für mich irgendwie so ein gesetzter Tag. Der ist jetzt einfach in der Zukunft irgendwie geblockt, vom Gefühl her.
Der Attentäter griff sie damals von hinten an und stach ihr in den Hals. Trotz lebensgefährlicher Verletzungen überlebte die heute 27-Jährige. Obwohl die körperlichen Wunden verheilt sind, leidet sie weiter unter psychischen Problemen.
Ich muss mir natürlich auch eingestehen, dass das halt so nicht funktioniert. Ich muss zwar immer wieder feststellen, oh, das dauert alles länger als gedacht und es dauert noch länger und es dauert noch länger. Aber da habe ich für mich einfach vom Kopf her auch angefangen, ein bisschen eine andere Herangehensweise zu machen, dass ich mich selber damit nicht unter Druck setze.
Solingens Oberbürgermeister Daniel Flemm hat am Gedenkort einen Kranz niedergelegt. Insgesamt wird der Jahrestag in diesem Jahr eher klein begangen. Und das soll wohl auch in Zukunft so sein.
Die Herausforderung liegt darin, dass wir, obwohl es eigentlich erst zwei Jahre her ist, trotzdem es jetzt in eine Zeit überführen, in der klar wird, wir gedenken trotzdem weiter und wir lassen uns als Gesellschaft nicht spalten. Und das ist letztendlich der Grund, warum es, glaube ich, in diesem Jahr besonders wichtig ist.
Der Tag der Erinnerung endet am Abend mit einer Schweigeminute im Beisein von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Um genau 21.37 Uhr zum Zeitpunkt des Anschlags.
Zum Sport. Und es läuft weiter die erste Runde im DFB-Pokal. Da hat Greuther Fürth im Zweitligaduell gegen die Gäste aus Bochum ums Weiterkommen gekämpft und mit 1:2 verloren. Michael Küster.
Nein, dicke Freunde werden der DFB-Pokal und die Spielvereinigung Greuther Fürth definitiv nicht mehr. Auch in diesem Jahr schaut das Kleeblatt wieder nur zu, wenn die anderen Vereine Runde um Runde das große Geld verdienen. Das macht Trainer Heiko Vogel schon ein wenig mürbe, auch weil es in der Liga bislang noch nicht wirklich läuft.
Ich sehe die Leistungen, sehe aber auch die Ergebnisse. Auf St. Pauli hätten wir gewinnen können, haben nicht gewonnen, unentschieden. Wir hätten gegen den Club gewinnen können, haben wir nicht. Und heute war es genauso.
11:1 Eckbälle, dazu deutlich mehr Torschüsse. Heraus kam lediglich ein Treffer durch den eingewechselten Dahl. Fatale Abspielfehler wie vor Rasmussens 0:1, gepaart mit unglücklichen Momenten wie beim 0:2 durch Hofmann, halfen kräftig mit, dem Kleeblatt einen eigentlich schönen Sonntagnachmittag so richtig zu verderben. Kapitän Felix Klaus.
Ja, wir haben viele Flanken dann in den Strafraum geknallt und haben wir halt auch nicht so diesen klaren Boxstürmer. Wir hatten schon die Möglichkeiten, aber es wollte nicht sein heute.
Trotzdem lässt man in Fürth nicht die Blätter hängen. Trainer Heiko Vogel weiß schon, was zu tun ist.
Wenn ich so Fußball spiele, kommen auch die Ergebnisse irgendwann. Aber wir müssen trotzdem gewarnt sein, trotz guten Fußball, trotz Chancenplus in allen drei Spielen, klar, erwartete Tore auf unserer Seite, stehen wir damit noch keinem Sieg. Und das soll uns wachsam machen.
Mit viel Leidenschaft steht Bochum in der zweiten Pokalrunde. Fürth dagegen ist mal wieder ganz früh raus aus dem Wettbewerb und hofft am kommenden Samstag bei Aufsteiger Cottbus auf den ersten Saisonsieg in der zweiten Bundesliga.
Raus ist auch Zweitligist Heidenheim, der hat sich beim Regionalligisten Jeddelo mit 2:5 blamiert. Ohne Überraschung weitergekommen sind am Nachmittag Mainz 05, Gladbach und Union Berlin, genauso wie Darmstadt, Magdeburg und Dresden. Zweitligist St. Pauli ist raus nach einem 0:2 gegen Rot-Weiß Essen aus der dritten Liga. Der SC Freiburg erreicht Runde 2 ungefährdet mit einem 5:1 bei der Fortuna in Düsseldorf. Und Paderborn ist weiter durch ein 4:2 in Lübeck.